Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Die Documenta 15 ist zu Ende und sie ist gescheitert. Jedenfalls ist hier keine gute und fruchtbare Debatte über Antisemitismus entstanden, sondern vor allem Frust bei allen Beteiligten. Tja, was können Kuratorinnen und Museumsmacher dennoch daraus lernen? Darum geht es jetzt ausführlich in einem Kompressor Deluxe. Herzlich willkommen. Wenn es so läuft wie bei der Documenta 15, die ja gestern zu Ende ging, dann ist das natürlich schlecht, weil die Debatte um Antisemitismus bzw. Rassismus dort nicht nur unproduktiv war, sie war regelrecht giftig, verletzend. Das Kuratorenteam Juan Grupa stand heftig in der Kritik, fühlte sich aber eigentlich selbst als Opfer. Die sozialen Netzwerke liefen heiß, anschließend geklärt, verstanden oder gar sich versöhnt. Wurde wenig bis gar nichts. Und wir wollen jetzt nach vorne blicken und schauen, was der Kunstbetrieb aus dem Documenta-Desaster lernen kann, wie es überhaupt weitergehen kann nach dieser Schlacht. Und dazu begrüße ich im Kompressorstudio Jörg Heiser, Leiter des Instituts Kunst im Kontext an der UdK Berlin, außerdem lange Zeit Autor, Kritiker und Herausgeber des Kunstmagazins Freeze. Hallo.
Hallo.
Und zugeschaltet Marit Kupka, Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin für Mode, Körper und Performatives am Museum Angewandte Kunst in Frankfurt. Außerdem Beiratsmitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und Mitgründerin der Initiative Neue Deutsche Museumsmacherinnen. Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie beide da bzw. zugeschaltet sind. Eines ist ja klar, glaube ich, für uns alle, um die Welt besser zu verstehen, müssen wir weg vom Eurozentrismus, also brauchen wir mehr Kunst, auch aus dem globalen Süden, also aus Afrika, Asien und auch aus dem Nahen Osten. Aber wir haben ja gesehen bei der Documenta zuletzt, aber auch vorher schon, die Antisemitismusproblematik lauert überall. Marit Kupka, Sie wissen ja selbst, wie das ist, wenn kontroverse Debatten über einen hereinbrechen, geradezu über Ihre Ausstellung Contemporary Muslim Fashions vor ein paar Jahren, ist auch heftig diskutiert worden. Was machen Sie als Kuratorin vielleicht jetzt nochmal anders nach diesem Documenta-Desaster?
Ich würde gar nicht sagen, dass wir jetzt vieles anders machen, was wir nicht vorher auch schon gemacht haben. Also dass natürlich schon immer die Überlegung mit im Hintergrund läuft, was das für Debatten auslösen könnte, was wir machen. Ich meine, Sie sprachen jetzt Contemporary Muslim Fashions an. Ich habe im Kontext der Übernahme dieser Ausstellung aus San Francisco sehr viel gelernt, nochmal über Debatten in Deutschland, wie Debatten auch in Deutschland ablaufen, wie Themen, wichtige Themen auch verhandelt werden. Und habe dann natürlich danach auch noch viel gelernt, sodass vielleicht die Ausstellung jetzt schon ein bisschen anders gelaufen wäre. Wir hatten damals gleich eine Tagung, ein Symposium angesetzt, eine Woche nach Eröffnung der Ausstellung. Das war gleich von Beginn an mit geplant, weil wir schon ahnten, dass das zu starken Kontroversen führen würde, diese Ausstellung. Und wollten auf jeden Fall diesen Kontroversen auch einen Raum geben und da auch ein bisschen vorbereitet reingehen und das nicht quasi einfach so in die deutsche Gesellschaft stellen und dann mal gucken, was passiert. Und das ist auf jeden Fall so eine Art Herangehensweise, die für meine Arbeit nach wie vor eine große Rolle spielt, dass wir immer schauen, was könnte da passieren und können wir dann damit umgehen? Und das ist vielleicht jetzt durch die Documenta natürlich noch mal ein bisschen verschärft worden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich meine Arbeitsweise durch die Documenta-Debatte großartig verändert hat, sondern vielleicht würden wir einfach noch mal ein bisschen genauer auf Dinge schauen, was da passieren kann und wie wir auch damit umgehen können.
Gut, also Sie waren schon vorher vorbereitet sozusagen, aber die Macher der Documenta ja offensichtlich nicht, dann wäre das ja nicht dermaßen vor die Wand gefahren. Jörg Heiser, Sie haben ja die Antisemitismus-Debatte bei der Documenta in Ihrem Text Contested Histories kritisiert. Wie muss denn Ihrer Meinung nach eine Ausstellung konzipiert sein, die einerseits Kolonialismus und Rassismus thematisiert, andererseits aber eben nicht antisemitisch gelesen werden soll?
Also das muss man erstmal festhalten, dass nicht keineswegs postkolonial oder dekolonial orientierte Ausstellungen ständig irgendwie was mit Antisemitismus zu tun haben. Das muss man erstmal festhalten. Ja? Mhm. Das ist eigentlich für mich aus meiner bisherigen Erfahrung die absolute Ausnahme. Mhm. Aber diese Ausnahme hat in der Documenta eine fatale sozusagen Kette von Ereignissen eigentlich bewirkt. Und ich glaube, der erste große Fehler, der passiert ist, war abgesehen davon, dass man natürlich auch vorher schon Dinge hat kritisieren können, die allerdings, also die BDS-Nähe einiger Leute im Team, das wurde schon auf einer sehr stigmatisierenden Ebene
anfangs. Ganz kurz für den Hörer erklärt, BDS, Boykott, ja. Sanctions, also diese anti-israelische Bewegung oder die Bewegung, die sich gegen Israel richtet.
Genau. Es wurden ja Leute, weil sie einen Brief unterschrieben haben, sofort quasi als Antisemiten markiert. Und einen Brief unterschrieben zu haben, in dem die Besatzungspolitik Israels kritisiert wird und sei es auch von Leuten vom BDS, ist nicht automatisch, dass man Antisemit ist. Das muss man erstmal festhalten. Mhm. Dann gab es aber eine Gesprächsreihe, an der überwiegend sehr eminente Holocaust-ForscherInnen hätten teilnehmen sollen, aber eben auch ein Panel zu antimuslimischem Rassismus hätte stattfinden sollen. Und das wurde dann von dem Zentralrat der Juden in Deutschland kritisiert, was ja auch legitim ist. Diese Kritik kann man gerne äußern. Aber der fatale Fehler war daraufhin, die gesamte Gesprächsreihe einfach abzusagen und ersatzlos zu streichen. Und das ist eigentlich schon der Punkt, wo man merkt, da wurde im Zweifelsfall das Schweigen dem offenen Gespräch vorgezogen.
Was schiefgelaufen ist, klar, das haben wir ja auch wirklich jetzt viel thematisiert und aufgearbeitet. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, einerseits als Kuratorin, andererseits als Kritiker, dass Künstler eine Art Antisemitismus-Check durchlaufen, bevor sie eben ausgestellt werden dürfen? Frau Kupka?
Da frage ich mich natürlich, wie soll sowas genau aussehen? Also was sollte sowas sein? Und deswegen ist eigentlich die Frage, ob sowas gemacht werden kann, schon in gewisser Weise absurd, weil in meiner Arbeit spielen natürlich sämtliche Diskriminierungsformen immer eine Rolle. Gar nicht mal unbedingt inhaltlicher Art, sondern auch in den Strukturen, dass wir uns immer damit auseinandersetzen, wo Antisemitismus vorkommt, wo Rassismus vorkommt, wo auch andere Diskriminierungsformen vorkommen, wo auch Sexismus vorkommt, Ableismus vorkommt. Das sind Themen, die wir immer mitdenken und mit.
Also Sie machen den Check schon vorher. Also Sie machen den schon seit jeher sozusagen.
Ja, wobei das gar nicht, ich würde das gar nicht jetzt als Check bezeichnen. Also wir sitzen ja nicht da und schauen dann ganz konkret, was hat die Person wann und wann gesagt, wie kann die Person eingeordnet werden, sondern das ist quasi etwas, was wir rein strukturell schon mitdenken und in der Arbeit grundsätzlich eine Rolle spielt. Daher, was eine essentielle Rolle spielt, ist natürlich auch immer wieder der Kontext, dass wir immer schauen müssen, in welchem Kontext agieren jeweilige Künstler, Künstlerinnen und dann eben auch uns die Frage stellen, warum ist uns ein bestimmtes Werk wichtig zu zeigen oder warum ist uns ein Film wichtig, warum ist uns ein Stück wichtig. Ich saß kürzlich in der Findungskommission von einem großen Theaterfestival und da haben wir uns dann alle zusammen sehr große Gedanken darüber gemacht, wie wir mit der Frage BDS umgehen, weil es dort einfach Bewerbungen gab, wo man eine Nähe annehmen konnte. Dann war die Frage, fragen wir das ab, thematisieren wir das offen? Und dabei ging es jetzt gar nicht darum, letzten Endes dann zu sagen, dass wir jetzt jemand, der vielleicht als BDS nahe gelesen werden kann oder eingestuft werden kann, dann von so einem Festival ausschließen, sondern die Frage dahinter war dann eher, wie gehen wir damit um? Wie können wir das begründen? Und sind wir quasi dieser Debatte, der Diskussion gewachsen? Mhm. Und auch der natürlich immer vor dem Hintergrund, warum ist uns jetzt wichtig, mit einer Person zusammenzuarbeiten, mit einer Gruppe zusammenzuarbeiten, ein Werk zu zeigen? Wo wollen wir damit hin? Das ist schon wichtig, dass ich das in meiner Arbeit immer reflektiere und dann auch immer begründen kann.
Das ist natürlich schon eine Menge Holz, ne? Also man muss wirklich dann sehr, sehr tief in die Arbeiten und in die Backgrounds der Künstler auch reingehen, um zu verstehen, aus welchen Motiven sie meinetwegen dieses oder jenes machen oder sagen. Also bei der Documenta ist ja einfach klar geworden, dass das Reflexionsniveau auch ein ganz anderes war oder ist. Mhm. Ne? Also man hatte so das Gefühl, die waren streckenweise überfordert, die Ausstellungsmacher, haben das alles nicht kommen sehen. Also man kann sich mit Sicherheit besser auf sowas vorbereiten, aber die Frage ist natürlich für uns jetzt auch hier, was kann man hierzulande als Kurator und natürlich auch im Nachgang als Kritikerin anders sehen, anders betrachten, anders auffangen. Und Sie haben eben schon Kontextualisierung, Vorbereitung und so weiter angesprochen. Aber wie ist das praktisch? Also ich meine, wir stehen hier oder wir sehen jetzt bei der Documenta, dann schalten sich Antisemitismusbeauftragte ein, dann gibt es Initiativen. Jeder schießt da auf jeden und am Ende kommt ein völlig unerquickliches, unproduktives Ergebnis dabei heraus. Und das wollen wir nicht wiederholen. Und ich versuche jetzt, genau, ich merke schon, Herr Heiser ist in den Startlöchern. Wie kann man das praktisch umsetzen?
Ja, ich denke, die Tatsache, dass sich so viele so auf die Documenta eingeschossen haben, hat auch mit diesem vorhin beschriebenen Schweigen oder diesen Lapsen zu tun, dass man einfach das Gefühl hatte, die kriegen das nicht auf die Reihe gerade in Bezug auf diese Diskussion. Mhm. Und dann ist das natürlich eine Einladung, sie alle zu belehren, ne, inklusive blöden Formen von belehren. Ja. Und wenn ich mir jetzt anschaue, um mal einfach mal ein Gegenbeispiel herauszugreifen. Das Deutsche Historische Museum hat eine Ausstellung über die Documenta gemacht letztes Jahr, wo sie die Vergangenheit von Werner Haftmann aufgedeckt haben. Also sie waren nicht die Ersten. Es gab einen italienischen Historiker, der das vorher schon gemacht hatte. Mhm. Und man denkt die ganze Zeit, Moment mal, die letzten Jahre, Documenta hat ein eigenes Institut, die haben eine große Organisation. Kam da keiner mal auf die Idee, dass das irgendwie ein Thema auch für die Documenta 2022 wäre?
Die eigene Geschichte aufzuarbeiten.
Die eigene Geschichte, ja. Und jetzt gibt es da noch weitere Geschichten der Kunsthistoriker Bott und so weiter und so fort. Das ist nur ein Beispiel, also wo sozusagen die Kompetenz, und das sind Kompetenzen, die bei Fragen der Dekolonialität gar nicht so sehr anders sind als beim Antisemitismus, nämlich guck dir die Geschichte des Hauses genau an. Guck dir an, wie die Infrastruktur entstanden ist. Was bedeutet das eigentlich? Was werden für Exponate gezeigt? Und das Wort fiel ja sehr oft, wie werden sie kontextualisiert? Ja. Das gilt ja genau für beide Formen der historischen und gegenwärtigen Diskriminierung. Trotzdem muss man auch sagen, Antisemitismus ist eine sehr spezifische Form der Diskriminierung, die eine sehr spezifische Geschichte hat. Angefangen damit, dass sie bis weit ins Mittelalter zurückgeht in Form von antijüdischen Pogromen und so weiter. Und dass der moderne Antisemitismus eine ganz seltsame Form ist, wo sozusagen der diskriminierte Mensch zugleich erniedrigt wird als irgendwie eine Form von Untermensch und so weiter, gleichzeitig aber überhöht wird als irgendwie mächtig die Fäden im Hintergrund ziehend. Und dieses seltsame Doppelbild des Antisemitismus, gefärbt auch mit Rassismen, die dann aber zum Beispiel manchmal auch heißen, dass JüdInnen automatisch als weiß markiert werden, obwohl es natürlich jüdisch sein ein sehr breites Spektrum ist, ja, dass diese Formen nicht wirklich durchreflektiert werden. Und durchreflektiert heißt, dass man sich einfach Leute dazu holt, die sich damit auskennen. Dass man jemanden im Team hat, der sagt, hey, ich weiß, was Antisemitismus ist. Mhm. Entweder aus eigener Erfahrung oder weil ich mich sehr lange damit beschäftigt habe oder oft beides.
Ja? Frau Kupka, haben Sie so jemanden im Team?
Also wir holen uns auf jeden Fall natürlich immer Expertise dazu und versuchen das natürlich so entsprechend dann zu besprechen und zu diskutieren. Und was vielleicht nochmal allgemeiner gesprochen, dass, ja, wenn man das so sagen kann, das Gute vielleicht an dieser Documenta war, ist, dass auf jeden Fall wahnsinnig viele Lücken, Leerstellen, Problemfelder, Herausforderungen sichtbar wurden und ich glaube auch sichtbar auf eine Art, wie sie vielleicht vorher so deutlich noch nicht sichtbar gewesen sind. Und dazu gehört natürlich auch dieses krasse Gegeneinander ausspielen, Gegenüberstellen von Antisemitismus und Rassismus. Und natürlich ist Antisemitismus eine spezielle Form von Diskriminierung. Und wenn das dann eben auf andere Diskriminierungsformen trifft und das zu so einer gegeneinander Ausspielung führt, das ist natürlich fatal und das führt dann auch zu einem Stillstand und das führt dann auch zu Problemen, dass man sich natürlich fragt, wie geht man denn jetzt weiter, wie kommt man da jetzt weiter als Gesellschaft, denn
ja,
wir haben uns ja hier mit einer Vergangenheit zu tun, deren Erinnerung ja auch prozesshaft gedacht werden muss und deswegen muss da immer was passieren, sich immer was bewegen, deswegen ist eigentlich, glaube ich, ein Stillstand so, ja, so ziemlich das Worst-Case-Szenario und das darf jetzt nicht die das Fazit oder die Quintessenz dieser Documenta sein.
Ja, Stillstand nicht, weitergehen. Einfach totale Frustration, ne? Hat man auch den Eindruck. Also ich frage jetzt vielleicht nochmal von der anderen Seite her. Also man hat ja gemerkt, wie Jörg Heiser ja auch gesagt hat, dass im Grunde die Ausstellungsmacher streckenweise überfordert waren, das nicht handeln konnten. Ist es überhaupt in einem Land wie Deutschland oder gerade eben in diesem Land Deutschland mit der Geschichte auch überhaupt legitim zu sagen, den möglichen Antisemitismusvorwurf gegenüber Künstlerinnen und Künstlern aus Palästina oder aus dem globalen Süden müsse man irgendwie milder fassen können als bei, sagen wir mal, westlichen Künstlern, die eine andere Vergangenheit haben, ein anderes Reflexionsniveau haben.
Also das würde ich sofort zurückweisen, weil erstmal gibt es auch in anderen Ländern zu Recht Sensibilitäten zum Thema Antisemitismus. Also ich würde mich wundern, dass jetzt in Holland oder Frankreich das so unkommentiert bliebe, wenn da jetzt so eine Taring Padi-Karikatur aufzeigt. Also gerade ja, Frankreich hat ein großes Antisemitismusproblem, ja, nur mal als Beispiel.
Ja.
Ich denke auch, Reflexionsniveau ist absolut gegeben, aber natürlich nicht deckungsgleich zu allen Fragen. Und vor allem aber, es geht gar nicht so sehr um Reflexionsniveau, als um, ich sag's mal so, es gibt auf allen Seiten blinde Flecken. Also Dan Periowski, der in Kassel ausgestellt hat, sehr prominent an den Säulen vom Fridericianum, der hat, glaube ich, zu dem letzten Protestbrief vom Lumbung, also von der Gruppe der KünstlerInnen und dem Team geschrieben, also ergänzt. Und übrigens, wir sind auch nicht perfekt. Also er hat zumindest darauf hingedeutet, ja, nein, wir fühlen uns angegriffen, wir fühlen uns teilweise auch rassistisch angegriffen. Aber wir müssen auch sehen, wir sind nicht perfekt. Wir haben blinde Flecken. Die blinden Flecken der Documenta selber als Institution oder der Deutschen insgesamt, die sind wahrscheinlich 10-mal so groß, ja, so groß wie der Bodensee oder so. Man muss sagen, dass es in einer sogenannten globalen Linken, die ja Teil des globalen Südens ist, sind ja überwiegend linksprogressive Positionen, eben auch eine Geschichte, die mindestens in die 60er, wenn ich weiter zurückgibt, eines Antiimperialismus, der leider zum Teil auch mit antisemitischen Motiven verknüpft worden ist, historisch. Und das spürt man bis in die Gegenwart. Mhm. Und auch in der Gegenwart wird das teilweise gemacht. Ich nehme mal ein deutsches Beispiel. Denken Sie an Dieter Kunzelmann, ne? Also Spaßguerilla, der war Mitglied der Künstlergruppe Spur, Situationisten. Ja, und der hat einen Bombenanschlag aufs jüdische Kulturhaus in Berlin 1969 geplant, ja. Also das waren ganz schlimme Antisemiten teilweise in der Linken in Deutschland.
Und, ja.
Insofern wundert es mich nicht auch, wenn jetzt bei Taring Padi aus den frühen 2000ern was auftaucht, was einen ähnlichen ideologischen Grundstruktur entspricht.
Ja.
Ja, keine Frage. Ich meine nur, also sagen wir mal so, es ist offensichtlich schon auch eine spezifisch deutsche Debatte gewesen. Sie sagen, es gibt in anderen Ländern eine ähnliche Antisemitismusproblematik, aber trotzdem ist es ja in Deutschland so mit unserer Geschichte, dass wir das trotz allem immer noch ein Stück weit anders handhaben, dass es hier natürlich auch viel mehr institutionalisiert ist, Antisemitismusbeauftragte, sowas alles. Also wir sind eigentlich von der institutionellen Ausstattung her sehr weit in der Hinsicht, also dass wir versuchen, das aufzuspüren, und trotzdem landen wir sehr häufig doch wieder an einem Punkt, wo wir merken, dass es offenbar doch nicht so richtig verstanden wird oder dass man zu wenig vorher in die Wege leitet, um die Problematik zu verhindern. Ja, wie gesagt, die Documenta ist ein gutes Beispiel dafür. Die Künstlerin Hito Steyerl hatte ihren Beitrag bei der Documenta ja zurückgezogen, weil sie sich dort genötigt sah, sich zu positionieren. Das aber nicht wollte. Hören wir mal Hito Steyerl.
Was mich wahrscheinlich wirklich dann letztendlich dazu bewogen hat, war das Gefühl, dass ich quasi gezwungen werde, eine Entscheidung zu treffen, ob ich gegen Rassismus sein will oder gegen Antisemitismus, weil zu dem Zeitpunkt die Diskussion anfing, sich in einem Maße zu polarisieren, dass diese beiden Dinge extrem gegeneinander ausgespielt wurden. Und ich dachte mir, hey, das ist verrückt. Ich lebe in dem Land von Halle und Hanau. Ich lebe nicht in dem Land von Halle oder Hanau. Und ich lebe erst recht nicht in dem Land von Halle gegen Hanau. Das mache ich nicht mit. Ich lasse mir diese Entscheidung nicht aufzwingen.
Die Künstlerin Hito Steyerl, Jörg Heiser, Marit Kupka, was nehmen Sie mit aus dieser fundamentalen Kritik an der Documenta? Wie nachvollziehbar, wie ja, berechtigt ist das für Sie?
Ich würde gerne, es beantwortet vielleicht auch die Frage, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz was sagen zu dieser dieser Feststellung, dass vielleicht in Vorbereitung mehr passieren muss. Und ich glaube, das bezieht sich auf ein viel weiteres Feld. Also es muss nicht unbedingt in einzelnen, bei einzelnen Veranstaltungen, wie jetzt beispielsweise der Documenta im Vorfeld, was passieren, damit da was abgefedert wird, was eventuell passieren könnte, sondern es geht tatsächlich um ein ganzes Neudenken vielleicht oder ein umfassenderes Denken der kompletten Problematik. Das natürlich hat Deutschland eine sehr spezifische Verantwortung aus der Vergangenheit heraus, die sich aber nicht nur natürlich auf das Land Deutschland an sich bezieht, sondern auch auf die ganzen deutschen Institutionen, in denen ja sowas stattfindet. Wir sprachen eben auch schon darüber, dass die Documenta selbst als Institution ja in einer Historie steht und dass da im Grunde genommen eigentlich eine Verantwortung besteht, diese Historie auch in irgendeiner Form mit zu reflektieren und mit zu besprechen. Und ich finde schon, dass Personen, die eben nicht aus Deutschland kommen und dann hier etwas machen, in gewisser Weise auch diese Verantwortung mit haben, mit tragen und dann eventuell aber auch vielleicht da, ja, wie soll ich sagen, herangeführt werden müssen. Ich meine das jetzt gar nicht unbedingt paternalistisch, aber es ist einfach eine Geschichte, die andere so und auf diese Art und Weise, wie Deutsche in Deutschland Sozialisierte sie nicht teilen. Also es geht da schon darum, da vielleicht nochmal eine Angleichung vorzunehmen. Und das, also halte ich für absolut wichtig. Und wir sprechen jetzt gleich über Hito Steyerl, die ja auch vorher in der Zeit einen großen Text geschrieben hat, wo sie das quasi schon im Vorfeld auch an der Documenta kritisierte, dass das nicht unbedingt so stattfindet, aber dass das etwas ist, was stattfinden müsste. Ich will gar nicht sagen, wie das aussehen muss. Es geht, wie gesagt, nicht um was Paternalistisches, dass man jetzt Gästen erklärt, wie sie sich hier zu verhalten haben, sondern ich verstehe das auch eher als so einen gegenseitigen Annäherungsprozess, dass man etwas vielleicht anbietet und sagt, hier, das ist die Geschichte, schaut euch das mal an und dass vielleicht im Austausch, im gegenseitigen Austausch da auch etwas draus entstehen kann, wo dann vielleicht auch Deutschland wiederum etwas draus lernen kann und sich dann weiterentwickeln kann.
Also ich denke, ich stimme dem zu. Ich denke, dass das ansatzweise zumindest im kuratorischen Team der Documenta zumindest versucht wurde. Da waren ja Leute im Team, die den deutschen Kontext sehr gut kennen, auch den Kasseler Kontext, inklusive zum Beispiel NSU-Komplex, also dieser ganzen Thematik. Und es hat trotzdem nicht genügt. Und das hat vielleicht etwas auch mit einer bestimmten Organisationsstruktur zu tun. Es gab, glaube ich, eine sehr unglückliche Verkettung auf der einen Seite von einem, sagen wir mal, bestimmten Managementstil, der aus dem Bankenbereich kommt. Frau Schurmann hat ja vorher für eine Stiftung der Sparkasse gearbeitet, übrigens auch der Hauptsponsor der Documenta. Und auf der anderen Seite Ruan Krupa, die aus einem Kontext kommen, wo man nicht immer alles offen aussprechen kann in Indonesien, muss man auch mal ganz klar sagen, ne? Weil man sich sonst eben bestimmte Dinge, man muss sich taktisch und diplomatisch verhalten und dazu gehört manchmal auch Schweigen und manchmal auch Dinge offen ansprechen. Also es ist ambivalent und dass sich da sozusagen Dinge unglücklich verkettet haben an der Stelle in Bezug auf Schweigen oder nicht sprechen können oder nicht adressieren können bestimmte Dinge, was ein bisschen natürlich im Widerspruch zur offiziellen Rhetorik von Ruan Krupa stand, die immer von Lernen und miteinander sprechen eben gesprochen haben, was eben in vielen Stellen offenbar nicht ging. Ja, und ich denke, dass man für die Zukunft unbedingt darauf achten muss, dass eigentlich da eine Tugend, die man aus dem kuratorischen Kontext tatsächlich normalerweise kennt, wenn jemand in einem anderen Teil der Welt eine Ausstellung kuratiert, egal wer das von wo nach wo ist, ist es eigentlich ein Standard, dass die Leute sagen, okay, ich muss erstmal den lokalen Kontext verstehen. Das haben sich Ruan Krupa sicher, ich meine, einige von denen sind nach Kassel gezogen und alles, ne? So ist es nicht.
Ja.
Und die haben auch mit den lokalen Leuten gesprochen und dennoch sind die Probleme entstanden. Und das liegt dann aber wiederum daran, dass sie sehr viele Leute eingeladen haben und auch dezidiert gesagt haben, wir geben die Verantwortung ab. Mhm. Und das hat eine Eigendynamik wiederum hervorgerufen, die sie offensichtlich nicht kontrollieren konnten oder wollten. Also die Eigendynamik wohlgemerkt. Es ging nicht darum, jeden Einzelnen zu kontrollieren, sondern darum, wie man die Dynamik im Zaum hält. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Lektion daraus, dass man Verantwortung nur bedingt delegieren kann. Man hat als kuratorisches Team eine große Verantwortung, weil man zwischen der Kunst, die man zeigt und den KünstlerInnen und der Öffentlichkeit eben auch vermittelt. Und Kurare heißt nun mal Sorge tragen, heilen, ja, also irgendwie dazu beitragen, dass das nicht gegen die Wand fährt.
Also Frau Krupka, Entschuldigung, dann würden Sie als Kuratorin das beherzigen und zum Beispiel nicht wie Ruan Krupa sagen, wir geben die Verantwortung in großen Teilen ab.
In großen Teilen abgeben. Ich würde die Verantwortung tatsächlich in großen Teilen nicht abgeben. Ich glaube, Verantwortung abgeben ist ein wichtiger Part, weil dadurch auch Neues entstehen kann, was ich vielleicht als Kuratorin so gar nicht gesehen habe. Da bin ich unbedingt dafür, dass man sich darauf einlässt. Aber eine Verantwortung finde ich, also sage ich jetzt ganz persönlich, aus für meine Arbeit finde ich schon wichtig, weil ich am Ende ja auch dann die Person bin, die, wenn etwas schief läuft, dazu Stellung beziehen muss, sollte. Und das ist mir schon wichtig. Und vielleicht nochmal, was jetzt auch nochmal zu dieser Thematik Antisemitismus, Rassismus passt, ist ja auch, dass dieses natürlich hat Ruhan Gruppa das getan und ist teilweise nach Kassel gezogen, um dort auch lokale Kontexte besser zu verstehen. Nun ist es so, dass diese Kontexte wahnsinnig komplex und kompliziert sind. Es gab welche im Team, die sich ausgekannt haben, die beratend gewirkt haben, aber wenn ich merke das ja selbst in Deutschland, im Sprechen mit in Deutschland sozialisierten Personen, dass viele Dinge gar nicht so verstanden und gesehen werden, und ich will mir auch gar nicht anmaßen, dass ich alles verstehe. Aber was tatsächlich fatal ist und was auch wieder dort passiert ist und was ja auch Hito Steyerl angesprochen hat, ist dieses, dass man unweigerlich an einem Punkt landet, gerade als marginalisierte Person in Deutschland, dass es so eine, ja, zu so einem komischen Entscheidungspunkt kommt. Muss ich mich jetzt irgendwie gegen Rassismus oder gegen Antisemitismus positionieren? Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, die de facto eine Einwanderungsgesellschaft ist und sich auch in Zukunft mit Fragen der Erinnerungspolitik, der Vergangenheitsbewältigung auseinandersetzen muss, ja fatal. Also wenn jetzt plötzlich immer mehr Menschen da sind, die sich an diesem Punkt plötzlich entscheiden müssen. Und das darf einfach nicht sein. Und da muss einfach wahnsinnig viel getan werden, hingeschaut werden, auch austariert werden, ausprobiert werden, wie man an diesen Punkt nicht kommt oder dass dieser Punkt auch gar nicht erst entsteht.
Ja, Kaiser?
Ich fand den Satz von Hito Steyerl sehr eindrücklich, weil er mich auch daran erinnert hat, dass es das andersrum gewendet genau gibt. Es gibt zum Beispiel ein Projekt von Talia Feldmann, das ist eine jüdisch-amerikanische Künstlerin, zusammen mit Ibrahim Arslan, das ist ein Überlebender des Anschlags von Mölln. Sie war Überlebende des Anschlags von Halle. Und die beiden haben gemeinsam Anschläge, die in Deutschland in den letzten Jahren, inklusive Hanau und so weiter, kartografiert, die Geschichten der Überlebenden und Angehörigen aufgezeichnet. Und sie zeigen damit ja genau auf, dass man ein gemeinsames Problem hat.
Hatten wir hier auch im Interview.
Sie zeigen auch, und vor allem Halle zeigte ja auch, wie der Attentäter sich verhalten hat, dass es sozusagen so eine Art Verkettung gibt. Wenn ich jetzt antisemitisch denke und bereit bin, Jüdinnen umzubringen und das dann aber nicht klappt, dann suche ich mir als nächstes migrantisch, muslimisch konnotierte Menschen und Frauen und was mir gerade vor die Flinte kommt im Sinne eines, das bin nicht ich, das ist nicht White Supremacy. Ja, das war ja auch jemand, der in diesem White Supremacy Internet-Troll-Ding drinsteckte. Und das zeigt schmerzhaft, traumatisch auf, dass wir uns überhaupt nicht mehr leisten können, Rassismus gegen Antisemitismus beziehungsweise das Engagement dagegen gegeneinander auszuspielen. Und ich glaube, das haben viele der selbsternannten Verteidiger der deutschen Erinnerungskultur noch nicht so ganz verstanden.
Dem stimme ich absolut zu.
Ja, und also, dass es fatal ist, sich an der Stelle darüber zu erheben, dass es eben Menschen gibt, die sich gegen Rassismus engagieren und die versuchen, diese Dinge zusammenzudenken. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass es auch eben auf der Linken viele Bequemlichkeiten im Denken gibt. Also ich sage jetzt bewusst die Linke und nicht der globale Süden an der Stelle, wo man eben sagt so, ja, wir sind sozusagen vereint in unserem Anti-Imperialismus, ja, wir sind gegen die USA und die imperialistischen Schweine oder was weiß ich, und damit dann aber auch manchmal blinde Flecken hat, man denke an den Ukraine-Krieg, man denke auch jetzt an Iran, ne? Also wie still manche Linke jetzt plötzlich sind, ne? Bezüglich auf Iran und so weiter, und all diese blinden Flecken, die müssen thematisiert werden. Das ist für mich eine der Lektionen aus Kassel, diese Spiegelung von Bequemlichkeiten im Denken, ja, auf beiden Seiten, die müssen aufhören. Und da müssen wir dran arbeiten. Und es gibt Ansätze, die man deswegen stark machen muss, wie den genannten.
Ja, unbedingt.
Und ich meine, und was eben auch daraus hervorgeht, nämlich diese totale Polarisierung, die wir leider eben auch in vielen anderen Bereichen haben, ja, also in Medien, Politik sowieso, aber eben auch im Kunst- und Kulturbetrieb. Vielleicht, Frau Kupka, An sich tut sich ja in Sachen dekoloniale Aufarbeitung schon viel in Deutschland. Also ich meine, es gibt Restitutionsforderungen, die auch gehört werden. Es gibt materielle Entschädigungen teilweise. Es gibt Korrekturen von kolonialproblematischen Ausstellungen. Es gibt eben Kuratorenteams aus dem Ausland, wie ja auch Juan Grupa eines ist. Würden Sie sagen, all das ist jetzt durch das Documenta-Desaster ja nachhaltig beschädigt? Oder ist es jetzt schlicht und einfach ja, passiert und man lernt draus und geht zur nächsten Sache über und macht es besser?
Ich hoffe, dass es dadurch nicht nachhaltig beschädigt ist, weil ich nicht finde, dass es das unbedingt sein muss, sondern mein Wunsch wäre tatsächlich, dass die Erfahrung dort fruchtbar genutzt wird und eben nochmal genauer hingeschaut wird, wo mangelt es, wo müssen wir noch genauer hinschauen, wo braucht es vielleicht noch ein bisschen Forschung, ein bisschen Ausprobieren. Und was ich tatsächlich als ein viel größeres Problem sehe, sind die, ich will da jetzt kein neues Fass aufmachen, ich finde aber, dass es doch irgendwie auch noch Erwähnung finden sollte, sind natürlich Etatkürzungen. Also dass jetzt das Goethe-Institut beispielsweise, es ist ja nicht nur das, aber das ist das große Beispiel. Man kann von der Arbeit des Goethe-Instituts halten, was man will, aber dennoch sind das Orte, Räume, die geschaffen werden überall auf der Welt, wo ein Austausch, wo eine Begegnung, wo Diskurse stattfinden können. Und wenn dort so massiv Etats gestrichen werden, dass darüber gesprochen werden muss, dass einzelne Institute schließen, dann finde ich das in dem Kontext auch fatal. Dass es einerseits heißt, ja, da ist jetzt was passiert, wir müssen irgendwie vielleicht doch noch mal mehr reden oder anders reden, uns noch mal anders annähern, aber gleichzeitig, dass durch solche Etatkürzungen dann wieder verunmöglicht wird. Und die passieren ja nicht nur in Goethe-Instituten woanders, sondern die passieren auch in Institutionen in Deutschland. Und das sehe ich jetzt gerade als ein viel bedrohlicheres Szenario als als das Ergebnis oder die Essenz der Documenta 15. Mhm.
Klar.
Also ja, dem würde ich zustimmen. Es gibt vor allem auch eine ideologische Ebene. Bei der das würde ich jetzt in Bezug aufs Goethe, kann ich das nicht beurteilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass in manchen Köpfen in Berufungs- oder Findungskommissionen jetzt so, können wir jetzt noch das dekoloniale Thema so stark machen? Das ging ja gerade schief. Lass uns jetzt mal ein was anderes, saferes, also sichereres besetzen. Das wäre natürlich auch wirklich dümmlich, muss man sagen. Wenn Leute jetzt so denken, aus so einer etwas reflexhaften Konjunkturlogik. So, jetzt haben wir mal ein paar Jahre dekolonial gedacht, reicht jetzt wieder. Richtig. Das steht zu befürchten. Ich muss aber auch sagen, was ich ein gutes Zeichen finde, wenn Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank sagte vor ein paar Tagen bei einem Kongress in Frankfurt, den die Bildungsstätte organisiert hat, wo es wieder um diesen sogenannten Historikerstreit 2.0 ging, wo also diese Frage, wie verhält sich Antisemitismus bzw. die Holocaust, Auseinandersetzung mit dem Holocaust, mit der Auseinandersetzung mit Kolonialismus, dass er den quasi für offiziell beendet erklärt hat, weil er gemerkt hat, die Leute können sich ja doch verständigen, die da bisher sehr kontrovers und polarisiert miteinander diskutiert haben, weil es eigentlich auch auf Dauer nicht haltbar ist zu sagen, das hat alles nichts miteinander zu tun und auf der anderen Seite nicht haltbar ist zu sagen, die Shoah wird jetzt mal eben so ein bisschen relativiert und eingereiht unter andere Menschheitsverbrechen, sondern dass es eben ein falscher Widerspruch war von vornherein, dass man sagen konnte, der Kolonialismus war sozusagen, also die Deutschen haben durch den Genozid an den Herero und Nama eigentlich im Grunde das vorbereitet, was dann in der Shoah gipfelte. Und damit habe ich ja die Shoah nicht relativiert, sondern ich habe eine ihrer Entwicklungslinien aufgezeigt. Und dass es diese Diskussion verstärkt jetzt weiterhin geben muss und dass das auch ein Schlüssel ist, um diese Frage ernsthaft anzugehen. Also historisch ist immer ein ganz guter Schritt, bevor man dann wieder in der Gegenwart landet, um einfach zu verstehen, wie ist das hier entstanden. Und da sehe ich noch viele Möglichkeiten und freue mich auf interessante Ausstellungen zu dem Thema.
Ja.
Also ich muss sagen, ich sehe bei all dem ein bisschen das Problem, dass wir natürlich auf intellektuellem und gut informierten Niveau wunderbar drüber streiten können und auch sagen können, ja, jetzt können wir daraus lernen und so weiter. Aber man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass es, glaube ich, in der Öffentlichkeit viel Frustration darüber gibt, dass man sagt, das ist alles so hat so eine Eigendynamik gewonnen, der Streit zwischen, ne, also vermeintlichem Antisemitismus-Vorwurf und so weiter und Institutionen, die etwas bemängeln, was der Normalbürger vielleicht so gar nicht sieht oder sehen will. Oder also das, mit anderen Worten, dass man sich auf einem sehr, sehr abgehobenen Niveau bewegt mit all dem. Also jetzt ganz simpel gesagt, müsste man nicht einfach mal einen Gang runterschalten und sagen, also wir verzetteln uns da immer mehr?
Also da würde ich ja und nein sagen. Also ich glaube, was mir hilft oder was ich mir auch grundsätzlich sehr viel mehr wünschen würde, ist so ein bisschen eine Verschiebung, und zwar mehr in die Zukunft zu schauen und mehr zu schauen, was für einer Welt, das klingt immer so banal, aber in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Wie soll die sein? Wie kann die aussehen, dass dort in dieser Welt alle gut und gleichberechtigt miteinander leben können? Wie kann sowas aussehen? Das ist ja irgendwie so ein Szenario, so ein utopisches Szenario, was es ja im Grunde noch gar nicht gegeben hat. Und deswegen braucht das natürlich auch Wege, Methoden, die es auch noch nicht gegeben hat, um dorthin zu kommen. Und ich glaube, dass so eine Vorstellung, so eine Imagination von der Zukunft auch ein bisschen helfen kann, verfahrene Debatten ein bisschen aufzulösen. Das bedeutet jetzt nicht, dass alles, was war und was ist, plötzlich keine Rolle mehr spielt und wir uns nur noch auf die Zukunft fokussieren. Denn natürlich gehört die Vergangenheit und Verletzungen, Gewalt, alles mit dazu. Auch das Positive natürlich gehört auch mit dazu aus der Vergangenheit. Was wirkt natürlich in der Zukunft. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir viel zu wenig dorthin schauen, uns vorstellen, wie es denn eigentlich sein soll. Und das fände ich auch in jedem Fall wichtig, um da ein bisschen aus so festgefahrenen Debatten rauszukommen.
Das sehe ich ein kleines bisschen anders, deshalb, weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, auch aus anderen Ländern, ich denke mal zum Beispiel an Polen, dass Blockaden oder Nichtrepräsentationen von geschichtlichen Schuldkomplexen oder Zusammenhängen dazu führen, dass dann die Zukunft auch nicht möglich ist, dass es sozusagen so eine Blockade gibt. Also in Polen war das beispielsweise, dass man sehr lange gebraucht hat, um zu sagen, dass auch polnische Menschen Mitschuld am Holocaust haben konnten. Jetzt hat es die aktuelle Regierung quasi wieder unter Strafe gestellt, das zu sagen. Aber es gab eben eine Phase in den frühen 2000ern, wo das erstmals thematisiert wurde und dann eine riesen Kontroverse, aber die hat eben auch interessante Kunst hervorgebracht. Da haben ganze Reihe polnische Künstlerinnen haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt und damit eigentlich auch einen anderen Weg aufgezeigt des polnischen Selbstverständnisses. Und ich denke, dass wir das in Deutschland natürlich genauso brauchen, auch in Bezug auf diese uns selbst zugeschriebene Weltmeisterposition in Sachen Vergangenheitsbewältigung, dass wir uns da nochmal ein bisschen anders einordnen und sehen. Komischerweise, obwohl wir in Anführungszeichen Weltmeister sind, haben wir zum Beispiel im Kunstkontext so lange nicht hingucken wollen, eben mit den Nazi-Vergangenheiten von bestimmten Leuten. Im Bereich der aktuellen Kunst, wo kommt das Vermögen her? Ja, da gibt es auch Diskussionen etwa um die Sammlung Julia Stoschek. Und das sind halt Dinge, über die wir weiter reden müssen. Es kann natürlich nicht nur, und da stimme ich wiederum zu, darum gehen, jetzt die ganze Zeit irgendwie dieses, das ist ja eine Haltung, dass man sagt, okay, wir gucken uns sehr kritisch die Institutionen und deren Repräsentanten an. Und das hat natürlich immer einen Gestus von, ich fahre dir an den Karren, ja. Und das ist ja auch das, was eben die Documenta jetzt schmerzhaft erfahren musste. Also, dass Kritik natürlich auch schmerzt. Und dass man jetzt diesen Schmerz, den die auslöst, dass man den auch mal kontert mit anderen Elementen, die eben, ich sag mal, so konstruktiv utopisch sind. Also, wie gerade von Frau Kupka beschrieben. Also, dass wir das natürlich auch brauchen. Wir können uns nicht nur auf der kritischen Haltung ausruhen. Und da stimme ich zu. Aber das ist eben diese schwierige Dialektik, die wir da brauchen. Und ich glaube, Institutionen, also Museen etc., die haben jetzt die Aufgabe, diese Dinge in Schwingung zu versetzen, was nicht einfach ist.
Das ist überhaupt nicht, aber ich wollte nochmal ergänzen, dass ich auf jeden Fall natürlich mit mehr Zukunftsausrichtung nicht meine, dass dadurch jetzt Vergangenheit und Auseinandersetzung und Forschung dort weniger eine Rolle spielt. Das muss natürlich, weil das ist ja essentieller Teil der Zukunft, weil daraus speisen wir uns ja. Also geht nur vielleicht nur ein bisschen so eine Erweiterung vielleicht und gar nicht unbedingt jetzt eine Fokusverschiebung, sondern einfach nur die Zukunft mit in die Debatte reinnehmen.
Wohin steuern Ausstellungsmacher in Deutschland nach dem Documenta-Desaster? Wie lässt sich vielleicht Freund-Feind-Denken überwinden oder zumindest einschränken, sowohl in der Dekolonisierungsdebatte als auch beim Thema Antisemitismus? Ja, darüber haben wir in einem Kompressor Deluxe gesprochen mit Kuratorin Marit Kupka und Kunstkritiker und Dozent Jörg Heiser. Ich danke Ihnen beiden herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.
Sehr gerne.